请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Folgendes haben wir am Donnerstag, den 14. Mai 2026, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, dann folgt die Sendung vom Mosaik, in der Uta Rindfleisch über den taiwanischen Preis für nachhaltige Architektur berichtet. Danach folgt in Rund um die Insel mit Elon Huang ein Interview mit der Germanistikstudentin und BVB-Fan Sophie Wu. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwanisches Außenministerium. Peking ist das einzige Risiko für Frieden in der Region. Taiwanische Regierungsangestellte sollen bei China-Reisen von Sicherheitsbehörden befragt worden sein. Taiwanische Regierung will mögliche Reaktionen auf gekürzten Rüstungshaushalt prüfen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die Welt verfolgt am heutigen Donnerstag gespannt das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping. Laut Berichten chinesischer Staatsmedien soll Xi gegenüber Trump gesagt haben, dass die Taiwan-Frage das wichtigste Thema in den Beziehungen zwischen China und den USA sei. Werde es nicht gut gehandhabt, könnte dies die Beziehungen in eine äußerst gefährliche Lage bringen. Auf Nachfrage der taiwanischen Nachrichtenagentur CNA kommentierte das taiwanische Außenministerium heute, dass Peking das einzige Risiko für regionalen Frieden und Stabilität sei. Taiwan werde weiterhin mit den USA und anderen Ländern zusammenarbeiten, um Freiheit und Demokratie aufrechtzuerhalten. Das taiwanische Außenministerium fügte hinzu, dass die Republik China, Taiwan und die Volksrepublik China einander nicht untergeordnet seien und dass Peking kein Recht habe, Taiwan auf der internationalen Bühne zu repräsentieren. Am 7. Mai meldete die taiwanische Festlandkommission, dass zwei taiwanische Regierungsangestellte bei Reisen auf das chinesische Festland von dortigem Sicherheitspersonal befragt worden seien. Beamte der Einwanderungsbehörde sowie des Zolls sollen auf ihren jeweiligen Reisen nachts in ihren Hotels von Sicherheitspersonal aufgesucht worden sein. Sie seien 2 bzw. 4 Stunden lang über ihre Familie, Bildung und ihre Arbeit befragt worden und ihre Mobiltelefone seien inspiziert worden, so der Sprecher der Festlandkommission Liang Wenjie. Nach ihrer Rückkehr hätten sie die Vorfälle in Taiwan gemeldet. Das chinesische Büro für Taiwan-Angelegenheiten wies diese Vorwürfe am 13. Mai zurück und sagte, es handele sich um erfundene Gerüchte, um das Festland negativ darzustellen. Solange keine illegalen oder kriminellen Aktivitäten ausgeübt würden, gäbe es keinen Grund zur Besorgnis bei Reisen auf das Festland. Die taiwanische Festlandkommission wiederum sagte am Abend des 13. Mai, beide Vorfälle seien eindeutig belegt. Anstatt Ausreden zu suchen, Tatsachen zu leugnen und alles abzustreiten, sollte das Büro für Taiwan-Angelegenheiten lieber seine eigenen Sicherheitsbehörden zügeln und die Kontrollen und Belästigungen taiwanischer Reisender einstellen. Aus den Vorfällen gehe hervor, dass die Kommunistische Partei Chinas sogar über die Reiseroute und die Unterkünfte der Beamten informiert war. Die Festlandkommission rate daher Beamten, nicht nach China zu reisen, wenn sie keinen wichtigen Grund dafür haben. Nach der Verabschiedung eines gekürzten Verteidigungssonderhaushaltes am vergangenen Freitag will die taiwanische Regierung nun Wege prüfen, auf die Kürzung zu reagieren. Premierminister Zhou Rongtai sagte am heutigen Donnerstag, von denen im ursprünglichen Entwurf vorgesehenen Projekten T-Dome, KI-Killchain sowie Verteidigungsautonomie dürfe keines fehlen. Er wies das Verteidigungsministerium an, die Möglichkeit einer erneuten Vorlage eines Sonderhaushaltes oder eines Nachtragshaushaltes sowie eine Erhöhung des Jahreshaushaltes zu prüfen, um unter Einhaltung der relevanten Gesetze so schnell wie möglich zu reagieren. Das taiwanische Kabinett hatte ursprünglich einen Entwurf für einen Verteidigungssonderhaushalt in Höhe von ca. 34 Milliarden Euro über einen Zeitraum von 8 Jahren vorgelegt. Nach monatelangem Ringen verabschiedete die taiwanische Opposition am vergangenen Freitag einen gekürzten Sonderhaushalt in Höhe von ca. 21 Milliarden Euro. Dieser bindet das Budget ausschließlich an den Import von US-Militärausrüstung zur Stärkung der asymmetrischen Kriegsführung. Durch die strikte Bindung entfallen sämtliche ursprünglich geplanten Fördermittel für die taiwanische Rüstungsindustrie. So stehen nun vorerst keine staatlichen Gelder bereit, um die taiwanischen Produktionskapazitäten für eigene Drohnen auszubauen. Darüber hinaus unterwarf die Parlamentsmehrheit das Kabinett strengeren Kontrollauflagen. Der taiwanische Autor Kevin Chen hat am 12. Mai die slowakische Hauptstadt Bratislava besucht und dort am Taiwan Study Center der Comenius-Universität einen Vortrag über seinen Roman Geisterdämmerung gehalten. Das Buch erschien dieses Jahr in tschechischer Übersetzung. Die Veranstaltung zog Interessierte aus der lokalen Literatur- und Verlagsbranche sowie Taiwan-Wissenschaftler und Leser an. Chen sprach über die Entstehungsgeschichte des Romans und darüber, wie er eine taiwanische Kleinstadtgesellschaft beschrieb, anhand von Familienerinnerungen, lokaler Kultur und seinen Erfahrungen bei der Rückkehr in seine Heimat. Außerdem tauschte er sich mit den anwesenden Lesern intensiv über Themen wie taiwanische Literatur, Identitätsfindung und interkulturelles Lesen aus. Geisterdämmerung wurde im chinesischen Original erstmals 2019 veröffentlicht. 2025 erschien die deutsche Übersetzung von Monika Lee. Kevin Chen lebt und arbeitet in Berlin. Vom 14. bis 16. Mai nimmt eine Delegation von Radio Taiwan International am Lviv Media Forum in der Ukraine teil. RTI ist die erste taiwanische Medienorganisation, die Kooperationspartner des Forums ist und organisiert im Rahmen des Forums eine Veranstaltung mit Fokus auf Taiwan. Das Thema des diesjährigen Forums ist Reality Under Attack – Flight, Freeze or Fight. Cheryl Lai, Intendantin von Radio Taiwan International, führt die Delegation an. Sie sagt, Taiwan und die Ukraine würden an vorderster Front der Demokratie stehen. Obwohl die Formen unterschiedlich seien, gehe es im Kern um die informationelle Infiltration durch autoritäre Systeme. Sie betonte daher die Bedeutung der Zusammenarbeit von öffentlichen Rundfunkorganisationen im Kampf gegen Desinformationen. Die Delegation reiste am 7. Mai zunächst nach Polen und besuchte dort unter anderem die Universität Warschau, den öffentlichen Radiosender Polskie Radio, den öffentlichen Rundfunksender Telewizja Polska sowie die polnische Tageszeitung Gazeta Wyborcza. Im Austausch mit den Medienorganisationen ging es unter anderem um die Rolle von Medien in Kriegszeiten und den Kampf gegen Desinformationen. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 377,25 Punkte gestiegen, das sind 0,91%. Damit lag der Abschlusskurs bei 41.751,75. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 1,217 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 32,95 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 14. Mai. Heute ist es in Taiwan inselweit regnerisch bei Temperaturen bis 24 Grad im Norden und 31 Grad im Süden. Auch morgen am Freitag, den 15. Mai, bleibt es bewölkt, insbesondere im Südwesten regnet es auch weiter. Die Temperaturen bleiben weiter verhältnismäßig kühl, bei bis zu 25 Grad im Norden und 31 Grad im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 14. Mai 2026 von Radio Taiwan International. Weiter geht es nun mit dem Formosaik.
Am Mikrofon begrüßt Sie nun also Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, am 25. April wurden vom 2007 gegründeten Taiwan-Institut für nachhaltige Energie die Gewinner des zweiten Taiwan-Architektur-Nachhaltigkeitspreises bekannt gegeben. Dieser wird in mehreren Kategorien ausgeschrieben, wie Fabrikbürogebäude, Fabriken, Gewerbegebäuden, öffentliche Gebäude, Krankenhäuser und Wohngebäude. Die Preisverleihung fand dann am 6. Mai im Rahmen des Taiwan-Forums für nachhaltige Architektur statt. Das heißt also, sie wurden nicht isoliert vergeben, sondern eingebettet in ein größeres Fachforum, bei dem genau die Punkte diskutiert wurden, die auch wichtige Kriterien der Preisvergabe sind, nämlich Net-Zero-Strategien, ESG im Bauwesen und Innovationen in Architektur und Stadtplanung. sehen wir uns die Kriterien einmal ein bisschen genauer an, die Architektur nicht nur als Design, sondern als ESG-System verstehen, wobei ESG für die englischen Begriffe Environmental, Social and Governance steht, was wir auf Deutsch mit Umwelt, Gesellschaft und Planung, Management, Innovation übersetzen können. Beim Thema Umwelt geht es um den technisch-ökologischen Kern, also die Energieeffizienz des Gebäudes, den Einsatz erneuerbarer Energien, den Beitrag zu Net Zero Low Carbon, den Wasserverbrauch einschließlich Recycling und Regenwassernutzung, die Materialwahl, wobei besonderer Wert auf CO2-Fußabdruck und Recyclingfähigkeit gelegt wird, sowie die ökologische Integration. Hier wird zum Beispiel gefragt, ob das Gebäude in die bestehende Landschaft eingebunden ist und ob die Vegetation erhalten blieb. Die Kreisbibliothek in Pingdong gewann zum Beispiel einen Goldpreis, weil sie Bäume integriert statt entfernt hat. In Bezug auf den Punkt Gesellschaft sind die Kriterien öffentlicher Nutzen, Nutzerkomfort und Gesundheit sowie Bildung und kultureller Wert. Es wird also darauf geachtet, ob die Gebäude für die Bevölkerung zugänglich sind und einen Beitrag zur Stadt bzw. Gemeinde schaffen, wie es um Tageslicht, Luftqualität und thermischen Komfort steht und ob die Gebäude zur Vermittlung von Wissen und Identitätsstiftung beitragen. Wenn ein Gebäude zwar technisch perfekt, aber sozial irrelevant ist, dann sinkt die Bewertung. Das Kriterium Governance enthält Punkte wie Innovationsgrad. Sind hier neue architektonische Konzepte zu sehen oder kreative Lösungen für die Nachhaltigkeit? Des Weiteren soll auch gezeigt werden, dass in Lebenszyklen gedacht wird. Sind die Gebäude langlebig und wartungsfreundlich? Könnten sie eventuell zurückgebaut werden? Fördert das Projektmanagement die Zusammenarbeit verschiedener Akteure? Ist eine Übertragbarkeit auf andere Projekte möglich? Natürlich dürfen auch architektonische Qualitäten nicht fehlen, wie Gestaltung und Raumkonzept. Dies ist also kein reiner Technikpreis, sondern ein Hybrid aus Ingenieurwesen, Architektur und Sozialwissenschaft. Bei der Preisverleihung 2026 fiel auf, dass Atmosphäre, Aufenthaltsqualität und psychologischer Effekt eine große Rolle spielten. Ebenso wie Bestand und Natur, Erhalt schlug Neubau und Integration Dominanz. Wegen der gesellschaftlichen Bedeutung und der besseren Skalierbarkeit lag der Fokus hauptsächlich auf öffentlichen Gebäuden. Im Vergleich zu europäischen Preisen geht es bei diesem Preis weniger um ikonische Formen und mehr um Alltagstauglichkeit und gesellschaftlichen Nutzen. Ein Gebäude gewinnt also, wenn es ökologisch sinnvoll, sozial wirksam und architektonisch überzeugend ist und dabei als Modell für die Zukunft gelten kann. Auf der Gewinnerliste stehen dieses Jahr besonders viele Gebäude, die in der Stadt Taichung zu finden sind. So ging zum Beispiel der höchste Preis, nämlich Platin, in der Kategorie öffentliche Gebäude an das sogenannte Taichung Grüne Kunstmuseum plus Bibliothek. Dies war übrigens die erste öffentliche Einrichtung, die diesen höchsten Preis erhielt. Erbaut wurde dieses Projekt vom japanischen Architektenbüro Sanaa und es zeichnet sich durch eine starke Integration von öffentlichem Raum und Kultur sowie durch eine nachhaltige Stadtentwicklung und multifunktionelle Nutzung aus. Die Raumidee war hier, keine klassische Trennung von Museum und Bibliothek vorzunehmen. Stattdessen trifft man auf einen kontinuierlich fließenden Raum mit vielen schlanken Säulen, die eine Waldstruktur im Innenraum erzeugen. In Bezug auf die Nachhaltigkeitsstrategie wurde Wert auf viel Tageslicht gelegt, um künstliche Beleuchtung reduzieren zu können. Die offene Struktur wiederum sorgt für eine natürliche Luftzirkulation. Die Reduktion von massiven Wänden ermöglichte es, den Materialverbrauch zu verringern. Bei der Konstruktion lag der Fokus auf Glas und einer schlanken Tragstruktur. Die Jury befand dieses Gebäude deshalb preiswürdig, weil es Urbanität, Kultur und Nachhaltigkeit auf konzeptueller Ebene verbindet. Bei so einem offenen Konzept fragt sich natürlich, ob sich die Büchereinutzer und Museumsbesucher nicht gegenseitig stören. Die Lösung, die die Architekten gefunden haben, sind unterschiedliche Atmosphärenzone und Nutzungsintensitäten. Im eigentlichen Büchereibereich werden kleinere Kunstwerke und Installationen ausgestellt. Empfindliche Hauptwerke befinden sich weiterhin in klimatisch stabilen, kontrollierten Bereichen und teilweise stärker abgegrenzten Räumen. Es gibt also keine komplette Vermischung, sondern eher eine graduelle. Damit die Bibliotheksbesucher nicht gestört werden, wurden schallabsorbierende Materialien verwendet. Auch Möbel und Bücherregale wirken als Schallfilter. Die Wegeführung lenkt darüber hinaus die Besucherströme an den Ruhebereichen vorbei. Als Bibliotheksbesucher findet man also ruhige Nischen und halb abgeschirmte Bereiche, während man sich als Museumsbesucher freier und weniger linear durch das Gebäude bewegt. Kunst wird hier stärker Teil des Lebens. Das soll nicht heißen, dass es keine Probleme gäbe, denn die Balance zwischen Offenheit und Kontrolle ist anspruchsvoll, aber im Großen und Ganzen haben die Architekten durch ihre Anordnungen für eine organische Ordnung gesorgt. Dieses Gebäude befindet sich übrigens am Rand des Zentralparks in Taichung. Auch in Taipei steht ein mit Platin ausgezeichnetes Gebäude, nämlich das Hauptquartier der Shanghai Bank an der Zhongshan Nordstraße. Es handelt sich hierbei um einen Neubau an der ursprünglichen Stelle des Hauptquartiers. Als Inspiration für dieses Gebäude wurde ein Diamant als Symbol für Stabilität und Transparenz gewählt. Es wurde bewusst als facettierter Kristall gestaltet, der Lichtreflexionen erzeugt, was für Energie, Offenheit und Zukunft steht. Diese Form ist jedoch nicht nur ästhetisch, sondern auch klimatisch wirksam, denn die gebrochenen Fassadenflächen reduzieren direkte Sonneneinstrahlung. Sie ermöglichen eine gezielte Lichtlenkung statt Überhitzung und verbessern die natürliche Belichtung im Inneren. Die Kombination des Einsatzes von Hochleistungsglas und Beschattung reduziert den Kühlbedarf, was im subtropischen Taipei ein sehr wichtiger Punkt ist. Das Projekt wurde unter anderem wegen seiner Systemintegration ausgezeichnet, denn es verfügt über intelligente Gebäudesteuerung, Energieüberwachung in Echtzeit und optimierte Kühlungs- und Lüftungssysteme. Typisch für moderne Bankzentralen zeichnen sich die Innenräume durch große offene Lobbybereiche und visuelle Durchlässigkeit aus. Allerdings findet sich auch eine spannende Verbindung zu traditionellen chinesischen Raumkonzepten wie der Zentralität. Während sich traditionelle Architektur um einen Hof als Zentrum organisierte, wurde hier ein Atrium als vertikales Zentrum geschaffen. Dies schafft eine Orientierung, soziale Mitte und sorgt für mehr natürliches Licht. In der klassischen Raumvorstellung soll Qi, also Energie, zirkulieren. Das ist hier übersetzt in Luftströmung, Lichtverteilung und visuelle Offenheit. Nachhaltigkeit trifft hier also auf Raumphilosophie. Da der preisverleihenden Stiftung zufolge Gebäude 40% der globalen Emissionen verursachen, ist der CO2-Faktor bei Bau und Betrieb ein wichtiger Beitrag zur Klimadebatte. Die Jury fand, dass dieses Gebäude ein replizierbares Modell für urbane Bürogebäude sei. Tatsächlich sollte hier kein Showbuilding geschaffen werden, sondern ein alltagstaugliches Projekt mit symbolischer Form, und das ist offenbar gelungen.
Nun hören Sie Rund um die Insel.
Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Wie in der vergangenen Woche geht es auch diesmal um einen Ball, allerdings nicht um Basketball, sondern um Fußball. Denn Sophie Wu, meine heutige Gesprächspartnerin, ist Fußballfan und dazu Fan eines deutschen Vereins, nämlich Borussia Dortmund. Bevor sie erzählt, wie es dazu gekommen ist, stellt sie sich zunächst einmal vor.
Hallo, ich bin Wu Yuzhen oder Sophie. Ich bin Germanistik-Studentin an der Zhengzhi-Uni und ich bin BVB-Fan.
Das ist auch unser Thema heute. Erst einmal, wie oder warum sind Sie Fußballfan geworden?
Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber also vor der letzten WM, also Weltmeisterschaft, habe ich ein paar sehr spannende Videos auf YouTube angeschaut und die Choreografien der BVB-Fan gezeigt haben. Das hat mich total überrascht und beeindruckt, dass Fußball so laut und bunt ist.
Und warum haben Sie sich dann entschieden, Fan von Borussia Dortmund zu werden? Oder warum sind Sie dann Fan von Borussia Dortmund geworden?
Ja, ich habe ein paar Freunde, die auch BVB lieben. Mhm. Aber die sind meistens Taiwaner oder Taiwanerinnen. Trotzdem habe ich ein oder zwei Freunde aus Deutschland und sie wohnen in der Nähe von Dortmund. Und ich habe vorletzten Jahr in Japan kennengelernt. Es gibt ein Freundschaftsspiel in Japan, in Osaka. Und während des Spiels, ich habe immer gehört, dass ein Mann hinter mir immer Deutsch gesprochen hat und er hat einige interessante Sätze gesprochen. Und dann nach dem Spiel habe ich mit ihm unterhalten. Dann sind wir Freunde geworden.
Und er ist auch Dortmund-Fan?
Ja.
Ach ja. Und das Spiel in Japan, das war ein Freundschaftsspiel von Borussia Dortmund?
Genau.
Ah, okay. Das heißt, zu dem Zeitpunkt waren Sie auch schon Borussia Dortmund-Fan und sind wegen Borussia Dortmund nach Japan zu dem Spiel gegangen?
Ja, ja. Ich denke, okay. Ich bin am Anfang BVB-Fan.
Okay, von Anfang an. Okay, genau. Gut. Und haben Sie denn den einen oder anderen Lieblingsspieler von Borussia Dortmund?
Ja, also derzeit mein Lieblingsspieler ist Julian Brandt. Und das Interessante ist, dass ich habe einmal mit ihm Foto gemacht.
Oh.
Ja.
In Japan oder in Deutschland?
In Japan.
Oh, okay.
Also vor dem Freundschaftsspiel, es gibt ein Testspiel. Ja, also da habe ich mit ihm fotografiert.
Oh, wow, cool. Haben Sie einfach gesagt, hallo, darf ich ein Foto mit Ihnen machen?
Ja, und er war sehr nett.
Okay.
Eigentlich.
Cool. Und also Sie waren in Japan bei dem Spiel, aber Sie waren auch schon bei einem Spiel von Borussia Dortmund in Deutschland?
Ja, also im letzten Sommer habe ich das Saisonseröffnungsspiel im Stadion gesehen. Aber es war kein reguläres Ligaspiel, sondern ein Freundschaftsspiel vor der Saison. Und das ist gleichzeitig ein Abschiedsspiel für Mats Hummels.
Und das Stadion von Borussia Dortmund, dem Signal Iduna Park, der Signal Iduna Park ist ja doch sehr bekannt, ist auch sehr groß. Mhm. Was waren denn Ihre Eindrücke von dem Stadion?
Also normalerweise nennen die Fans Stadt Signal Iduna Park Westfalenstadion.
Mhm.
Also
okay. Sie sehen, ich kenne mich selbst mit Fußball nicht so aus.
Ja. Okay. Das Stadion war viel größer und schöner, als ich mir vorgestellt hatte. Es gibt so gelbe Strukturen an der Wand und die sind viel größer, als ich gesagt habe. Und mit dem blauen Himmel ist es besonders schön zu sehen.
Okay. Und ja, was waren Ihre Eindrücke vom Spiel oder wie hat Ihnen das Spiel und die Atmosphäre gefallen?
Es hat mir sehr gut gefallen. Ich war auf der Südtribüne, aber es war kein offizielles Ligaspiel. Also die Atmosphäre war nicht so gut wie ein normales Ligaspiel.
Okay.
Aber das war doch sehr überraschend und extrem laut.
Gut, hier in Taiwan haben wir keine vergleichbare Fußballliga. Mhm. Und wenn hier Fußball gespielt wird, sind auch kaum Zuschauer da. Aber Baseball und Basketball ist immer viel los hier. Waren Sie schon mal bei einem Baseball- oder Basketballspiel in Taiwan?
Leider nicht.
Ach so, okay.
Ja, ich war bisher noch nicht bei Baseball- oder Basketballspieler. Aber ich habe beim Fußballspiel für die Nationalmannschaft.
Für Taiwans Nationalmannschaft.
Genau.
Ja. Und wie war da die Atmosphäre?
Es war leise.
Okay.
Nicht so viel Leidenschaft.
Ja.
Und ich habe zweimal die Spieler von Nationalmannschaft angeschaut und beides Mal haben wir verloren.
Oh, okay.
Ja.
Schade.
Sehr schade.
Schauen Sie sich die Spiele der Bundesliga und insbesondere die Spiele von Borussia Dortmund an?
Ehrlich gesagt, ich schaue nur BVB-Spiele.
Okay. Und wie verfolgen Sie da oder wie schauen Sie die Spiele an hier?
Also ich verfolge die Spiele meistens über Livestreams oder Sport-Apps.
Mhm.
Es gibt eine Plattform, heißt Elta in Taiwan. Und wenn ich nicht erreichen kann, also das Spiel erreichen kann, dann ich werde die Audio auf BVB-Website hören.
Oh, okay. Mhm. Würden Sie sagen, Ihnen hilft das Interesse am deutschen Fußball, so beim Deutschlernen insgesamt?
Ja, ich sage ja. Ich schaue deutsche Videos über Bundesliga und ich chatte jedes Mal mit meinen Freunden über die Spiele und lese ich sehr häufig Sportnachrichten auf Deutsch.
Mhm.
Also zum Beispiel auf Deutsche Welle oder Tagesschau.
Oh, okay.
Ja.
Sehr gut. Sie haben eben schon die Geschichte erzählt, dass Sie bei einem Freundschaftsspiel in Japan eben einen Deutschen kennengelernt, einen deutschen BVB-Fan kennengelernt haben. Mhm. Haben Sie noch die ein oder andere interessante Geschichte, die Ihnen als BVB-Fan passiert ist?
Also ich habe einmal mit einem Deutschen in einer Tandem-Sprachengruppe kennengelernt und wir haben uns ein bisschen unterhalten und also am Anfang haben wir nicht so viel über Sport oder Fußball gesprochen, aber danach, also zu Hause, habe ich mit ihm ein bisschen über Fußball gesprochen und er sagt, dass er Schalke-Fan ist.
Oh.
Sehr schade.
Dann haben Sie ihn gleich aus dem Haus geworfen oder durfte er noch weiter bleiben?
Also wir haben danach nicht so viel gesprochen.
Okay, gut. Noch letzte Frage. Haben Sie irgendwelche Pläne jetzt irgendwann mal wieder nach Deutschland oder ja und insbesondere dann Spiele vom BVB zu sehen?
Ja, also in diesem Sommer habe ich schon geplant, dass ich vielleicht ein Workaway-Projekt in Deutschland oder in verschiedene Länder machen wollen. Und ja, ich werde dann in diesem Sommer in Deutschland bleiben. Und vielleicht, falls ich Chance habe, dann werde ich auf jeden Fall nochmal beim Stadion oder ein Spiel im Stadion zu schauen. Und also es gibt jedes Jahr Saisonseröffnungsspiel. Und jetzt ist es nicht, also die Tickets ist noch nicht eröffnet.
Ja.
Aber wenn das Zeit passt, dann werde ich auf jeden Fall gehen.
Okay, super. Dann wünsche ich Ihnen ja viel Erfolg. Einmal weiterhin viel Erfolg bei Ihrem Germanistikstudium, aber dann auch viel Spaß als BVB-Fan und hoffentlich, dass es dann in diesem Sommer auch mit einem weiteren Spiel klappt. Vielen Dank.
Dankeschön.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 14. Mai 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf das Weltkugelsymbol klicken und Deutsch auswählen. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und X-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.